Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden von Cobainserben. Schön, dass ihr dabei seid in der, bei der vorletzten Folge dieses Jahres. Wir haben ein ziemlich aufregendes Jahr wieder mal hinter uns. Ein spannendes Jahr mit spannenden Themen. Das letzte Mal war es ein bisschen herber, so mit Civil War und so. Da haben wir uns über die aktuelle Politik unterhalten. Heute wird's, also wir nähern uns ein bisschen dem Jahresende und es wird allmählich ein bisschen entspannter thematisch, Jay, glaube ich, oder?
Naja, wir gehen heute in die Introspektion, könnte man so sagen.
Man also, könnte ne? über die Introspektion gehen, ja.
Letztes Mal haben wir in die Welt geschaut und ja. was da so los ist und heute reden wir über ein Theaterstück, ja, was ganz viel mit dem Inneren zu tun hat. Wäre zumindest meine Deutung.
Hätte ich auch, da bin ich sehr gespannt, worauf wir gleich kommen. Ich finde das ganz großartig, dass wir heute mit euch reden. Roland und Philipp, herzlich willkommen bei uns bei Cobains Erben. Schön, dass ihr da seid.
Hi, schön, dass wir da sein dürfen.
Das ist total toll, dass ihr euch die Zeit nehmt, um mit uns zu sprechen. Ich finde das cool, weil wir haben den Wassermann bei uns im Cobains Erben Webmag ja auch schon gefeatured und haben darauf hingewiesen, dass es läuft und es sind bereits Vorstellungen gelaufen. Schon ein bisschen, ja, wann war das? Im Herbst irgendwann? Im September oder wann war das nochmal?
Im Frühjahr.
Wir haben Im Frühjahr war es sogar.
Stimmt. Sechsmal gespielt, März und April.
Richtig, stimmt. So war das ja. Genau, das Jahr ist echt verflogen, stelle ich gerade fest. Ja, und von daher, wir stehen ja mit dir, Roland, auch irgendwie in Kontakt, auch persönlich in Kontakt. Du bist sogar ein Cobains Erben-Hörer, kann man ja ruhig mal sagen, ne? Du bist sogar ein ziemlich regelmäßiger Hörer, weil du hast mich immer wieder mal angesprochen auf irgendwelche Folgen.
Ja, ich habe auch immer wieder Vorschläge gemacht.
Du hast sogar Vorschläge gemacht. Ich glaube, wir haben sie sogar stellenweise auch wahrgenommen, meine ich. Oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Ja, das ist cool. Und das da bietet sich einfach nur an, jetzt mal über dieses Stück zu sprechen, was im Theater Verlängertes Wohnzimmer im Frühjahr in Berlin aufgeführt worden ist und was jetzt auch bald wieder zur Aufführung kommen wird. Ne? Wann und wo wird das nochmal sein?
Wir spielen am 7. und 8. Dezember nochmal in einem anderen kleinen Theater in Berlin-Friedrichshain. Genau. Und haben eine Wiederaufnahme mit einem Theater, mit dem wir ein bisschen zusammenarbeiten oder so eine immer wieder so eine Kooperation vielleicht machen wollen oder einfach uns ein bisschen verknüpfen wollen. Und genau, und da sind wir jetzt die Ersten, die dort spielen. Die freuen sich darüber, wir uns auch, dass wir nochmal spielen können. Genau, und bereiten uns jetzt langsam vor drauf. Also so die Wiederaufnahmeproben starten schön langsam.
Ja, sehr, sehr cool. Bevor wir tatsächlich dann auch in das Stück gehen, wollen wir natürlich noch ein bisschen was auch von euch erfahren. Roland, dich haben wir jetzt gerade schon gehört. Du hast einen österreichischen Akzent. Und wir haben mit deinem Bruder schon mal gesprochen, dem Clemens Eisler, ne?
Eisner, ja.
Eisner, siehst du, das passiert mir, also gut, ich bringe ja Namen eh ständig durcheinander, aber Eisner, ich kenne jemanden, der heißt Eisler und ich glaube, deswegen habe ich Clemens unter Eisler abgespeichert, das, wie gesagt, passiert mir oft, dürft ihr mir nicht, Klaus darfst du mir nicht übel nehmen. Ne? Und du auch nicht, Thomas. ja, nee, Philipp natürlich, klar. Genau, also gleich noch ein bisschen zu dir, aber Philipp, deine Stimme haben wir jetzt noch nicht gehört. Vielleicht fangen wir mit dir mal an. Du bist der Autor und der Regisseur des Stücks, über das wir gleich reden. Wer bist denn du eigentlich? Wo kommst du denn her? Was machst du so in deinem Wahnleben, sage ich jetzt mal, wenn du nicht in der Badewanne sitzt und dir irgendwelche Stücke ausdenkst? Wer bist denn du so?
Oh Gott, ja, ich hab befürchtet, dass diese Frage kommt. Ich finde das eine sehr, sehr schwierige Frage immer mit dieser Biografie, die man irgendwie hat. Vor allen Dingen, wenn die so gebrochen ist oder nicht so stringent. Also ja, weil man einfach nicht erzählen kann, so, ich bin das, ich habe das studiert, ich habe das gemacht und jetzt mache ich das und bin das. Und ja, deswegen tue ich mir immer schwer und gerade mit dieser Frage und gerade in Deutschland ist ja auch immer dieses, was machst du eigentlich, was machst du beruflich? So werden ja alle Gespräche immer eingeleitet und ich war jetzt gerade am Wochenende in der Familienfeier und dann sieht man Leute wieder und alte Bekannte und Verwandte und hat sich dann teilweise länger nicht gesehen. Und dann merke ich auch in mir diesen Reflex, zu fragen, ja, was machst du eigentlich beruflich? Und das ist so eine Reduktion auf den Beruf, der aber dann weil der Beruf ja auch so weit weg ist vom Verständnis von dieser Berufung, dass man dann da irgendwie so sich so auf diese Arbeitskraft dann reduziert. Aber ja, siehst schon, ich habe bin der Frage erfolgreich aus dem Weg gegangen, aber
ja, ich versuche sie mich wundert es nicht, dass du so ein Stück schreibst wie das wie der Wassermann.
Ja, ja.
Sorry, ich denke die ganze Zeit, ich muss die ganze Zeit aus irgendeinem Grund an Woody Allen denken und denke mir, ja, den sieht man auch in allen seinen Filmen. Sieht man dich, die Frage muss ich kurz einschieben, sieht man dich auch in diesem Stück?
Mehr oder weniger, wenn man genau hinschaut und zwischen den Zeilen im übertragenen Sinne schaut, dann sieht man mich definitiv. An einer Aufführung hat man mich tatsächlich auch gesehen, weil ich da eingesprungen bin für eine Schauspielerin, die am Tag davor noch auf der Bühne stand, aber dann plötzlich erkrankt ist und nicht spielen konnte. Und da bin ich auch eingesprungen mit Textbuch auf der Bühne, damit die Vorstellung stattfindet. Also da hat man mich auch tatsächlich gesehen. Aber ansonsten, wenn man weiß, wo man schauen muss, sieht man mich. Ansonsten bin ich auch ganz fein damit, wenn man mich nicht sieht.
Ja. Kannst du denn über dich Daten oder Fakten sagen, die zum jetzigen Zeitpunkt zutreffen? Also
ich würde sagen, also ich bin immer noch auf der Suche, auch nach meiner künstlerischen Existenz und bin so Künstler aus dem Urschleim, würde ich sagen. Also Urschleim in dem Sinne gerade dabei, so aus dieser Ursuppe rauszukriechen und irgendwie gucken, ob man da in dieser Atmosphäre überleben kann. Also wirklich so in den ersten Schritten. Und ich habe eine wissenschaftliche Karriere hinter mir. Zu dem Zeit muss man sagen, hinter mir. Ich würde gerne irgendwie, bin auf der Suche, wie ich da Synergien schaffen kann. Aber ich war jahrelang an der Universität. Das merkt man wahrscheinlich auch noch sehr stark an dem Stück und an meinem Reden. Hm. Und aber meine ersten Schritte, meine ersten Wünsche waren sehr, sehr deutlich in die künstlerische Richtung. Und da bin ich irgendwie an Punkte gekommen, an denen das nicht weiterging oder erste größere Hindernisse. Und die haben Verkettung auch mit Privatem dann dazu geführt, dass ich diese künstlerischen Wege komplett abgebrochen habe und mich in auch nicht geplant, aber durch Zufälle dann in das Wissenschaftliche hat sich dann eröffnet, in das ich mich dann so ein bisschen reingeflüchtet habe. Aber irgendwann habe ich gemerkt, also obwohl mir dieses wissenschaftliche Denken sehr, sehr nahe, sehr, sehr liegt und ich sehr gerne mache und mich da sehr wiederfinden kann, habe ich irgendwann gemerkt, wie ich da irgendwann nicht mehr weiterkomme, wie das künstlerische, das kreative Tun, das ich so stark aus meinem Leben rausgestrichen habe, gefehlt hat und wirklich auch zu massiver Unzufriedenheit und Unglücklichsein geführt hat. Und deswegen, die letzten Jahre war ich damit beschäftigt, das wiederzufinden, wieder anzudocken an mein kreatives Ich, an mein künstlerisches Ich, wenn es denn existiert, und das wieder in mein Leben zu integrieren. Und ich glaube, der Wassermann ist sehr, sehr stark dem auch geschuldet, diese Auseinandersetzung, diesen Prozess, und stellt dann einen wichtigen Schritt dar, einen wichtigen Baustein, auch einen konkreten Schritt der Auseinandersetzung. Und irgendwo, würde ich sagen, treffen wir uns jetzt an so einer Übergang zum nächsten Schritt. Also es ist so der, wir gucken uns jetzt heute auf den letzten Schritt und ja.
Könnte man sagen, du bist mit dem Stück aus deiner eigenen Wanne gestiegen?
könnte man sagen, dass ich mit dem Stück aus meiner, ja, könnte man bestimmt sagen, auf jeden Fall kann man das sagen.
Ob das funktioniert, ich weiß nicht genau.
Ja, ja. Ob ich das jetzt so sagen würde, ein Stück weit schon.
Und Philipp, wie alt bist du?
Ich werde jetzt 39.
Oh, da hast du dich aber gut gehalten. Ich hätte dir 10 Jahre, naja, 10 vielleicht nicht, aber 8, 9 Jahre weniger hätte ich dir gegönnt. Also.
Ja, nehme ich.
Nicht schlecht.
Danke. Genau, nehme ich.
Hast du vorher schon andere Stücke geschrieben?
Ich habe ein Stück geschrieben, das haben ein Jahr zuvor, also Frühjahr 23 aufgeführt, auch im selben Theater. Da hat Roland auch mitgespielt. Aha. Und auch eine andere Schauspielerin, die auch im Wassermann mitgespielt hat. Und das war mein Debüt als Theaterautor. Also es sind jetzt 2 Stücke.
Cool. Geschrieben. Gestern beim Zugucken habe ich richtig Lust bekommen, ein Theaterstück zu schreiben. Ohne Scheiß. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Doch, manchmal flüchtig und sofort wieder verdrängt. Aber gestern habe ich gedacht, ist irgendwie eine coole Form. So, also hat mir gefallen. Ja,
ja, total cool. Bevor wir unseren Zuhörenden überhaupt mal erzählen, worum es geht in dem Stück, trotzdem noch mal kurz zu Roland. Ja, Roland, erzähl du doch noch mal, wer du so bist. Wie gesagt, man hört, du kommst aus Österreich. Aber erzähl doch einfach mal ein paar Stationen. Wie bist du zum Schauspiel gekommen und so weiter? Und du machst dich ja in dem Stück im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich nackig. Es ist, also finde ich, war das... Ist es das erste Mal, dass du so eine Art, jetzt stelle ich 5 Fragen anstatt einer, ey. Aber ich finde es so interessant, beantworte erstmal die erste und dann kommen wir zur zweiten. Also ich meine Güte, Herr Friedrichs.
Nee, genau, ich komme ursprünglich, wie man sehr deutlich hört, aus Österreich. Ich bin froh, dass du auch Österreich sagst. Manche bringen mit den ganz unterschiedlichen Ecken irgendwo hin. Ja, und da ist... Ja, da kommt ganz Unterschiedliches daher. Ursprünglich geboren allerdings in Gummersbach in der Nähe von Köln, also in Deutschland, und aber auch gewachsen in Innsbruck und deswegen auch mein Dialekt, ein österreichischer, ein Tiroler, aus Innsbruck komme ich. Und ein paar Stationen von mir, ich bin recht... ich bin christlich aufgewachsen, evangelikal. Mein Vater war Pastor. Und Schule, Gymnasium, Abi. Ich habe nie gewusst, was ich machen will. Viele haben dann schon gesagt, sie wollen das arbeiten oder da. Dann bin ich ein Jahr nach Amerika gegangen und dort ist so das Pädagogische irgendwie gekommen, dass ich gesagt habe, das interessiert mich und habe dann die Lehrerausbildung gemacht. Obwohl ich nach meiner Ausbildung nie als Lehrer arbeiten wollte, sondern bin dann in ein Kinderheim und Kinder- und Jugendheim reingekommen, habe dort mehr und mehr Stunden bekommen und war dort schlussendlich 11 Jahre lang in Innsbruck zur Arbeit. Während der Zeit habe ich auch angefangen mit der Schauspielerei. Das ist recht spät gekommen, also ich würde jetzt mal sagen, vielleicht vor 10 Jahren oder sowas, dass der Wunsch aufgekommen ist, mal was anderes zu machen. Ich habe immer viel Sport betrieben, irgendwie Snowboard und Squash und Fußball und so weiter. Und irgendwie war es dann aber etwas Neues ausprobieren. Eine gute Freundin und ehemalige Arbeitskollegin hat auch gesagt, hey, schau mal nach, Volkshochschulkurse, da gibt es immer ganz coole Sachen. Und dann habe ich mich für so einen Abendworkshop beworben und habe da angefangen mit großen Schwierigkeiten, weil das echt eine riesen Herausforderung war für mich, so gewisse Sachen zu spielen dann und in diese Gefühlswelt einzutauchen. Aber es hat mir gleichzeitig auch viel Spaß gemacht. Genau, und das ist dann immer mehr geworden und bei kleinen und größeren Theaterstücken mitgemacht, so in Innsbruck und Umgebung. Und nach 11 Jahren war es dann so Zeit, dass ich gesagt habe, eigentlich möchte ich noch ein bisschen mehr über die Schauspielerei erfahren und wie könnte ich das so machen und was wären da so Schritte dabei und habe dann über längere Gespräche und Überlegungen dann beschlossen, ich kündige und gehe nach Berlin und mache dort eine einjährige Ausbildung oder ja, eine Schule, eine Privatschule war das, weil mit dem Alter ist es dann schwierig, irgendwo richtig reinzukommen als Schauspieler, Schauspielerin. Und genau, und dann war es wieder geplant, zurückzugehen danach nach dem Jahr. Und aber oftmals sind die Wege ein bisschen anders und jetzt bin ich seit 6 Jahren hier in Berlin und freue mich der Schauspielerei. So.
Das ist ein ganz schön großer Schritt, Roland, ne? Also wer gibt schon seinen Beruf auf? Also ein gut situiertes Leben, auch Sicherheit natürlich und sagt so, ich gehe jetzt nochmal meinem Traum nach und dann gehst du in das Nachbarland nach Berlin, Babylon Berlin und sagst so, ich mache jetzt Schauspielerei. Das ist echt ein ganz schön großer Schritt, muss man sagen.
Ja, waren auch viele Überlegungen und viele Unsicherheiten dabei und auch die letzten Jahre immer wieder, du hast es ein bisschen mitbekommen, Gofi, so dieses, ach, soll ich doch wieder zurück, da hätte ich meine eigene Wohnung, da hätte ich meinen Beruf, mein Einkommen, so.
Manchmal war ich auch geneigt zu sagen, ja, mach das doch bitte.
Hör uns nicht rum, sondern mach das.
Ja. Aber jetzt, wo ich das Stück gestern gesehen habe, habe ich gedacht, also ich fand dich ja richtig gut, ne? Ich finde ja, du hast ja wirklich, wirklich geil gespielt. Und wenn du jetzt sagst, in dem Volkshochschulkurs hast du dich erst ein bisschen schwer getan. Ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, du bist da hingekommen und hast sofort gewusst, dass du an der richtigen Stelle bist, so. Nachdem ich dich gestern bei der Arbeit gesehen habe, sozusagen.
Ja. Nee, ist nicht so. Ist auch mit den Stücken nach wie vor so. Mit Philipp, wir sind da, ich mag Philipp als Regisseur, weil er mich sehr herausfordert auch. Es ist jede Rolle ist wieder so, da habe ich diese Gedanken, ich kann das nicht. Warum mache ich das? Ich schaffe das nicht. Da haben wir eben gesprochen auch über dieses
Imposter-Syndrom.
Genau, danke.
Genau, richtig, ja.
Und und das ist immer wieder eine neue Herangehensweise, einen neuen Versuch zu starten. Nee, das passt eigentlich und das kommt schon, das zu vertrauen, dass es kommt. Und genau, das war ein langer Weg und immer wieder so, nee, geht nicht. Schaff ich nicht. Ja.
Es sind tolle neue Beiträge erschienen im Cobains Erben, Webmag, und die muss ich euch jetzt unbedingt mal sagen, was da neu rausgekommen ist, weil das sind wirklich, wirklich tolle Sachen. Also da ist zum Beispiel in der Rubrik Literatur der großartige Text von Micha Kunze. Ich habe gerade ein bisschen gestutzt, ich wollte gerade sagen, der wunderschöne Text von Micha Kunze, Lila Katze, der ist wunderschön, der ist aber auch ein bisschen bedrückend, könnte man sagen. Aber erstens, er ist trotzdem fantastisch. Und zweitens, Micha und seine Crew haben dazu ein ganz fantastisches Video produziert, was ihr natürlich auch in demselben Beitrag bei cobainserben.de euch anschauen könnt. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, dann solltet ihr das unbedingt machen. Lila Katze von Micha Kunze. Schaut euch das mal an. Dann möchte ich euch gerne das Gemälde von Elisabeth Schermuli empfehlen. Ellie ist im Internet, bei Instagram auch als Ella Fitzi unterwegs und malt und malt und malt. Und dieses Bild hat mir besonders gut gefallen. Es heißt Hachts, so heißt das Bild. Acryl auf Leinwand, 120x120 cm. Und es ist eine ganz wilde, tolle, bunte Mischung aus gestischer, abstrakter Malerei und doch irgendwie auch figurativer. Und ich mag diese Art von Malerei ja total gerne. Und habe Ellie gefragt, hey, ist es okay, wenn wir mal ein Bild von dir zeigen? Und sie hat das erlaubt. Vielen Dank, Ellie. Das ist total geil. Außerdem gibt es wirklich schöne Fotografien, eine Boudoir-Serie bestehend aus 3 Bildern von Tim Ziegenthaler. Tim kennt ihr schon, wenn ihr öfter bei cobainserben.de seid, als einer der Fotografen, die bei uns öfter mal was veröffentlichen. Und weil wir ja über den Wassermann sprechen in dieser Folge und weil es da ja auch um einen nackten Mann in der Badewanne geht, habe ich gedacht, dann ist eine schöne Aktfotografie genau das Richtige. Und Tim hat sie uns geliefert mit dieser Boudoir-Serie aus dem Jahr 2024, die ich total toll finde. Könnt ihr euch anschauen unter der Rubrik Fotografie. Und dann empfehle ich euch noch ein ganz fantastisches Musikvideo von Devin Heat. Ihr könnt euch anschauen unter der Rubrik Musik Jeans Moves aus den Brewery Sessions. Brewery Sessions. Ganz schön schwer. Brewery Sessions aus Berlin. Vor 10 Monaten wurden die aufgenommen, eine Live-Session, und da ist dieses Video ausgekoppelt worden aus der ganzen Session. Jeans Moves, Devin Heat. Ganz, ganz toller Musiker. Müssen wir irgendwann auch mal hier bei uns zu Gast haben. Liebe ich total. Also, das sind die Beiträge, die ganz neu erschienen sind bei cobainserben.de im Cobains Erben Webmac. Und jetzt geht es wieder weiter mit diesem total spannenden Gespräch mit Roland und Philipp. Viel Spaß.
Also ich fand das Stück auch richtig gut. Ich habe einen Augenblick gebraucht, um so reinzukommen. Vielleicht fassen wir mal kurz zusammen, was da so passiert. Man sieht dich, Roland, in der Wanne sitzen und rumplätschern, und dann kommen nach und nach ein paar Figuren mit dazu. Und so die Frage entsteht, sind die real, sind das Introspektionen, Geister, alles Mögliche? Und diese Figur im deren Namen wir übrigens auch gar nicht erfahren, wenn ich mich richtig entsinne, also ist namenslos, sind über das Leben nach mit diesen anderen Figuren, die da, also keine Ahnung, mal denkt man, es sind reale Geister, mal denkt man, es sind Einbildungen, mal denkt man, es sind Erinnerungen. Das ist schön gemacht, finde ich. Mal haben sie elterliche oder geschwisterliche Funktionen und dann aber doch nicht mehr. Also es habt ihr sehr schön gemacht, finde ich. Aber es bildet so, sozusagen so die Frage ab, ja, wie jemand in die Wanne gerät. das ist eigentlich, also mich hat das sehr fasziniert. Ich habe dabei, ich musste dabei ein bisschen an Charlie Kaufman denken. Kennt ihr Charlie Kaufman, den Autor und Regisseur, amerikanischen Regisseur? Der hat einen meiner Lieblingsfilme geschrieben und auch Regie gespürt. Der heißt Adaption, Adaptation. Daran musste ich während dem Stück ganz oft denken. Und an Woody Allen natürlich, klar. Das ist bei dieser Art von Thematik, liegt das ja nicht weit. Aber wie gesagt, daran, also so diese Introspektion, dieses sich auseinandersetzen, wer bin ich, was ist meine Scham, wie bin ich zu dem geworden, was meinen meine Eltern und so weiter. Also das sind so alles so Themen, die in diesem Stück immer wieder bearbeitet werden, mal aus der einen, mal aus der anderen Perspektive. Und dann gibt es noch so ein paar schöne künstlerische Kniffe. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja da noch drauf. Wollen natürlich nicht das ganze Stück spoilern, aber sind einfach tolle Ideen dabei. Philipp, wie kamst du darauf, so ein Stück zu schreiben?
Das war wirklich von Beginn an eine Zusammenarbeit mit Roland. Mhm. Nach dem letzten Stück mussten wir, also nach meinem ersten Stück, in dem Roland mitgespielt hat, wussten wir, dass wir weiterhin zusammenarbeiten wollen. Und da waren ein paar Leute dabei, mit denen ich gerne noch irgendwo weiterarbeiten wollte. Und Roland war auch, muss man auch sagen, derjenige, der am engagiertesten auch den Drive mitgebracht hat, dass er was starten wollte und die konkreteste Vorstellung. Und wir haben uns, wann war das, ein Monat, 2 Monate nachdem wir das letzte Stück abgespielt hatten, also gar nicht so viel Pause, haben wir uns schon das erste Mal getroffen, haben einfach bei einem Kaffee nochmal reflektiert über das Vorherige und was wir, dass wir, wie gesagt, weiter zusammenarbeiten würden. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht und haben gesagt, okay, wir treffen uns einfach mal, wir reden, wir schauen, was passiert. Und und bei unserem ersten Treffen haben wir uns, ich habe das notiert, haben wir uns über alle möglichen Dinge unterhalten, die so ein Stück weit da schon teilweise auch im Stück dann aufgetaucht sind, aber es war noch sehr diffus. Und am Ende unseres ersten Treffens meinte ich dann zu Roland, ey, gib mir, ich habe gerade kein konkretes Schreibprojekt, ich habe gerade keine konkrete Idee für ein neues Stück. Gib mir doch einfach mal ein paar Stichwörter als Schreibanlass. Gib mir Stichwörter, die irgendwie das umreißen, was du gerne spielen würdest. Und für unser nächstes Treffen schreibe ich einfach mal was. Wir lesen das gemeinsam und schauen, was dann daraus wird. Mhm. Und da hat es den Anfang genommen. Also aus diesen 5 Stichworten ist dann dieses Stück nach und nach, Schritt für Schritt entstanden.
Mhm. Aber wie kamt ihr auf die, also ich meine, ein Stück über jemanden, der das ganze Stück über in der Badewanne sitzt, ist ja, also ist erstmal super originell, finde ich. Und man könnte denken, ja, passiert da nicht ein bisschen wenig, der sitzt da die ganze Zeit und ja, es tauchen immer wieder ein paar Leute auf, aber Roland, die Hauptarbeit machst ja du, ne? Also, und damit will ich nicht die anderen, also du bist ja derjenige, der da wirklich 1,5 Stunden lang in einer Badewanne sitzt, in der ist sogar Wasser und am Ende kommt heraus, dass du tatsächlich nackig bist. So. Also, ja, weil man sich natürlich das ganze Stück überfragt. Wenn ihr wollt, dass das rausgeschnitten wird, dann schneiden wir das raus. Also, wie kamt ihr auf die Idee, jemand in der Badewanne?
Darf ich noch mal ein bisschen zurückrudern? Ich finde das ganz lustig, so diese, wie ist das entstanden? Ich wollte ja, also bei diesem Treffen, jetzt muss ich 2 Sachen sagen, bei diesem Treffen haben wir uns 2 Stühle auf die Bühne gestellt, mhm, und haben gesagt, hey, wir treffen uns, wir mieten uns, also wir können in unserem Verein im verlängerten Wohnzimmer, können wir die Bühne nützen und können dort proben oder besprechen oder was auch immer. Haben uns dort 2 Stühle raufgepackt. Ich habe an dem Tag unter anderem meine Fingernägel lackiert und das finde ich irgendwie ganz, ganz interessant, weil da kommt schon diese Scham mit. Ich habe nie Interesse gehabt, irgendwie Fingernägel zu lackieren, weil warum sollte ich als 40-jähriger Mann irgendwie meine Fingernägel lackieren, so das. Und über das und andere Sachen haben wir gesprochen und das habe ich total interessant gefunden, so dieses Gespräch, wo Philipp hat so gesagt, hey, die coole Farbe bei den Fingernägeln, so, gell? Und dann haben wir über das gesprochen, dass wie ich mich eigentlich geschämt habe und dass ich das einfach mal ausprobieren wollte, einfach, warum darf ich nicht als Mann, als 40-jähriger Mann jetzt noch einen Nagellack tragen, so quasi, nicht das mal ausprobieren. Und dann sind wir unter anderem auch über die Scham zu sprechen gekommen und über Erziehung und warum sollte ich nicht, also was sind die Probleme da dabei und warum macht man gewisse Dinge, warum macht man gewisse Dinge nicht, gell? So das. Das ist mal die eine Sache, das habe ich ganz interessant gefunden. Die andere Sache war, wir haben auch ganz viel gesprochen, ich wollte schon länger irgendwie wieder was spielen, so was Großes, was Ekliges, ich habe mir Caligula in den Kopf gesetzt. Ich habe da mal, ich habe mir da mal einen Monolog erarbeitet mit einer anderen Schauspielkollegin und Vereinsmitglied und war so, hey Philipp, ich möchte den Caligula spielen, so, gell? Das habe ich schon immer wieder mal gesagt und wir waren irgendwie offen, haben gesagt, ja, schauen wir mal, Philipp, ich glaube, du warst auch eher so, lass was Eigenes machen eventuell, aber wenn du Bock drauf hast, dann mach auch einen Vorschlag so quasi, gell? Und dann habe ich recherchiert und habe geschaut und Verlag angeschrieben, wie das wäre. Jedenfalls wäre das nicht umsetzbar gewesen, weil zu teuer, zu viele SchauspielerInnen, die wollten da keine Kompromisse machen, dass man das dann nur mit 3-4 Schauspielern macht. Und dann ist die Idee von Philipp aufgekommen, über diese Gespräche, die wir immer wieder hatten und diese Scham und dieser Rückzug irgendwie, musst du nochmal sagen, Philipp, dann setz mir in die Badewanne. So. Und mein Gedanke war erstens so, was, in die Badewanne? Ich habe gesagt, ich will was Großes, ich will wild spielen, ich will mich bewegen. Und dann so diese Reduktion aber wieder auf dieses, ja, du kannst ja da hast du auch deine Herausforderungen, waren so deine Worte, Philipp, ja, und wie sieht's mit der Badewanne, ja, vielleicht nackt, vielleicht nicht, vielleicht ist Wasser drinnen, und dann war für mich so mehr und mehr der Gedanke, ja, ist eigentlich spannend, Das klingt nach einer sehr guten Idee.
Ja, zwei deiner Stichworte waren ja Mann in Ketten, im Gefängnis gefangen und versucht auszubrechen, wird aber seine Ketten nicht los. Und da ging so einerseits die Kreativität bei mir los, andererseits auch so eine gewisse Freude daran, nicht diesen naheliegenden Weg zu gehen und auch ja, Roland so ein bisschen herauszufordern. Und ich dann dachte, okay, das muss ich ja nicht wörtlich nehmen. Das kann ich ja wirklich metaphorisch nehmen. Und dann war im Prinzip die Badewanne auch der weiteste Weg. Also wenn man an Ketten denkt, ist nicht unbedingt die Badewanne das Erste, was einem in den Kopf kommt. Aber wenn es halt innere Ketten sind, die einen gefangen halten, dann steht die Badewanne für was. Und dieses absurde Bild im Prinzip auch, dass da einer in der Wanne sitzt und sich versorgen lassen muss und irgendwo abhängig ist von einer Person, die ihn umsorgt und gleichzeitig diese Person aber dann auch abhängig macht und mit einbindet in diese Gefangenschaft. Ja, genau. Das hat einfach, das war dann für mich ein Weg, genau diese Dinge, die Roland irgendwie spielen wollte, nicht offensichtlich auf die Bühne zu bringen, sondern in so einer verschachtelten, versteckten Situation, die für mich aber viel spannender ist, die zu bearbeiten und damit irgendwie umzugehen. Und ja, und ich hatte, muss man auch sagen, meine Freude einfach, da Roland im Prinzip seinen direkten Wunsch auch so ein bisschen zu verwehren und mal gucken, wie er mit der Situation umgeht, dass ich seine Idee da so oder seinen Wunsch, seine Stichworte so interpretiere.
Also, und da wird das Stück aber eben auch, oder man merkt als Zuschauer, dass das Stück gar nicht so absurd ist. Also diese Momente, wo du erkennst, diese Schwester, die ihn immer wieder mit warmem Wasser versorgen muss, weil der Wassermann ruft, mir wird kalt, wo bleibt das Wasser? Die ist total abhängig, denn als sich irgendwann rausstellt, dass der Wassermann doch ernsthaft darüber nachdenkt, die Wanne möglicherweise irgendwann mal verlassen zu wollen, da ist die ganz konsterniert und sagt, wie, du willst jetzt einfach aussteigen? Und man merkt plötzlich, die geht in dieser komischen Rolle irgendwie auch. Also es ist eine Co-Abhängigkeit entstanden. Und das ist, oder andere Situationen, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, wo eine Person zum Wassermann sagt, nun komm doch mal raus aus der Wanne. Und der Wassermann lacht und sagt, ich werde bestimmt nicht aus dieser Wanne aussteigen. Ne? Als hätte die Person ihm vorgeschlagen, mach doch mal Bungee-Jumping oder mach doch irgendwas an. Und ihm ist das vollkommen klar, dass das im Moment die natürlichste Situation ist, die es für ihn überhaupt nur geben kann, dass er in dieser bescheuerten Wanne ist und nicht rauskommt. Und natürlich, also mir zumindest, fallen sofort irgendwelche Situationen ein, wo du Leute beobachtest und dich fragst, warum hältst du das überhaupt aus? Wieso erträgst du diesen Zustand überhaupt? Ja. Und die Menschen sagen dir, naja, wieso, ist doch normal. Also, ist doch logisch, dass es so ist. Ne? Also diese Selbstverständlichkeit, mit der man auch die absurdesten Lebenssituationen für normal erklärt, das ist halt dann überhaupt gar nicht absurd, so absurd das Stück auch erscheinen mag. Aber man erkennt sofort Lebenssituationen aus dem eigenen Leben oder aus dem Leben von Bekannten oder so, wo du denkst, ja, genau so ist das eigentlich. Das fand ich super überzeugend, muss ich sagen.
Ja, ja, ganz, ganz schön. Genau, was ich auch ganz toll fand, war die Situation, als es klingelt und die Schwester kommt rein, da steht jemand draußen, die sagt, du hast ein Date mit der. Und dann wird der Wassermann ganz unruhig und fängt sich an zu rasieren und schön zu machen.
Steigt
so.
Aber nicht aus der Wanne aus.
Naja, aber das Beste ist, es gibt so eine Sekunde, da greift er an die beiden Seiten und du denkst, jetzt steigt er hoch. Und dann richtet er sich nur auf und sagt, ja, sie kann reinkommen. Da habe ich mich kaputt gelacht. Also das fand ich auch so geil gespielt, Roland, weil in diesem Bruchteil der Sekunde dachte ich, okay, jetzt, also weil, ich meine, klar, ein Date, das empfängt man nicht in der Badewanne, das macht nun wirklich keiner. Aber der Wassermann macht es dann doch. Also und dieser Sekundenbruchteil, wo man wirklich glaubt, jetzt passiert's.
Genau.
Nee, das fand ich fantastisch.
Ja, also
hatte ich großen Spaß mit. Also, wobei das Stück ist keine Komödie oder so, ne? Also wenn man mich jetzt hier eben reden hört, könnte man denken, es wär satirisch oder so. Aber das ist es eigentlich nicht.
Im deutschen Ecker hätte man das als Groteske bezeichnet, oder?
Ja, Groteske vielleicht, aber sie ist ja doch sehr ernst, ne?
Ja, sie ist ernst, natürlich.
Später geht es um Themen wie Selbstmord und solche Sachen. Also es ist nicht, und es ist jetzt nicht ein Ding, wo so ein Joke den nächsten
überhaupt nicht.
Genau.
Nein, es ist kein lustiges Stück, aber es ist ein groteskes Stück. Es ist einer irgendwo im Internet hat geschrieben, es ist eine kafkaeske Situation. Und da habe ich gedacht, ja, es stimmt schon irgendwie. Also das ist schon so ein bisschen, oder? Also, oder Philipp, würdest du widersprechen, dass es so ein bisschen Textbook Kafka ist?
Nee, wie soll ich bei so einem Vergleich widersprechen? Das wäre
ja. Ja, stimmt. Ja. Richtig, endlich hat mich jemand verstanden.
Ja, doch, also genau, weil wir aus der Literatur das ja auch kennen, dass Leute, ich musste komischerweise an eine Groteske denken, die ich von Dürrenmatt mal gelesen habe, und das war halt einfach die Geschichte, wie eine U-Bahn in den Schacht fährt und plötzlich neigt sich das Ding immer weiter nach unten und rast eigentlich Richtung Erdmitte irgendwann. Und beschrieben wird einfach nur die Situation, was in dieser U-Bahn passiert. Also die Leute fallen irgendwann nach vorne auf die Windschutzscheibe oder so, und es gibt da Leute, die versuchen sich zu betäuben mit Sonnenbrillen, mit dicken Zigarren, mit Musik oder so. Andere versuchen irgendwie die Situation zu ändern, und das ist natürlich auch überhaupt nicht lustig. Das beginnt irgendwie lustig, aber am Ende wird es einfach nur katastrophal. Aber es ist halt eine groteske Situation, weil normalerweise passiert sowas eben nicht. Ne? Daran muss ich denken beim Schauen des Stücks. So. Ja.
Ich finde ja das Wechselspiel ja auch ganz interessant, weil ja auf der einen Seite ist es ja was total Gemütliches, oder? So eine Badewanne.
Ja, solange sie nicht kalt wird, ja.
Genau, ist ja, ja eigentlich so diese Entspannung pur, Winter, Schnee draußen, irgendwie sich einkuscheln, sich zurückziehen, das ist was Intimes, was macht man eigentlich alleine. Und eben, aber eben, solange es halt gemütlich ist, solange es warm ist, solange jemand da ist, der einen umsorgt oder so, gell?
Ja.
Und selbst dann ist wahrscheinlich auch irgendwann mal Fahrt, irgendwann möchten wir ja auch wieder was anderes machen vielleicht oder so. Also so dieses, auf der einen Seite ja draußen das Leben so in vollen Zügen und das Risiko und die Herausforderungen vielleicht, und dann aber doch so dieses Einigeln und der Rückzug.
Es hat manchmal so kleine Momente gegeben, wo du dir mit einem Handtuch die Hände getrocknet hast. Also wenigstens die Hände. Und ich konnte das nachvollziehen, weil ich gedacht habe, ich hätte keinen Bock, die ganze Zeit jetzt nass da rumzusitzen. Ne? Also ich fand das eine coole Geste. Ich weiß nicht genau, ob das so von euch geschrieben war oder ob das für dich als Schauspieler einfach so, damit es eben einfach ein bisschen komfortabler ist. Aber ich konnte jedes Mal, wo du das Handtuch in die Hand genommen hast und dir die Hände getrocknet hast, konnte ich das verstehen. So, also den sozusagen, dass wenigstens die Hände trocken sind, ne?
Ja. Wie ist denn das, wenn du da anderthalb Stunden in so einer Wanne sitzt? Okay, es wird ab und zu warmes Wasser nachgegossen, aber das wird ja wahrscheinlich nicht reichen. Also ich nehme mal an, dass es irgendwann auch ungemütlich wird, oder? Also wie ist denn das so als Schauspieler? Es ist ja schon so Method Acting pur, weil du das ja quasi real machst. Also
ja, es war so ein Herantasten. Wir haben viel getüftelt und irgendwie versuchen müssen. Also erstens mal, funktioniert das überhaupt? Dürfen wir mit Wasser auf der Bühne spielen? Zweitens ist es, also wie bekommen wir das Wasser natürlich auch rein? Haben wir Warmwasser im Theater mit Schlauch? Wie gießen wir das wieder aus? Dann aber auch so natürlich, wie ist es zum Spielen? Also wie ist das zu laut? Quietscht das irgendwie rum? Spritzt das Wasser auf die Bühne, sodass der Bühnenboden kaputt wird? Und wie lässt sich das umsetzen? Und ich habe das zu Hause ein bisschen versucht auszuprobieren. So, zum Glück haben wir hier eine Badewanne und habe mir das relativ heiß eingelassen, das Wasser, und bin da mal eine Stunde drin gesessen und war so, ja, nee, das geht. Wenn man es heiß genug macht, dann funktioniert das. Über eineinhalb Stunden lässt sich das schon aushalten. Allerdings war ich nach den Proben, wo wir das so gemacht haben, immer total erledigt danach. Also dass ich so richtig schlapp und so nichts mehr irgendwie, nur müde und froh, ins Bett zu kommen und so, wo ich irgendwann mal mit Philipp gesprochen habe, habe gesagt, wir müssen uns da irgendwas einfallen lassen, weil ich bin dann auch am nächsten Tag oft noch so irgendwie so schlapp und so kreislaufmäßig ein bisschen Probleme. Und genau, und dann haben wir angefangen, nee, wir schauen, wir haben so ein Baby-Thermometer gekauft und haben so geschaut, wo ist das richtige Level, dass es nicht zu kalt wird zum Schluss, wie viel heißes Wasser brauchen wir dazwischen, das meine Schwester so quasi bringt, sodass sich das über eine Stunde 20, 30 aushalten lässt, ja. Aber das Abtrocknen auch ist im Prinzip auch, dass es nicht kalt wird. Also,
okay.
Ja, man merkt dann, der Oberkörper, der heraus ist, wenn der nass wird und dann wird es schnell mal eigentlich kalt, ja. Und dann
trocknen.
Ja. Aber es lässt sich aushalten. Also viel länger wäre dann nicht gut, danach ist man schon froh, wenn man heraus ist wieder. Aber es funktioniert, ja, es geht.
Hm. Ich meine, das Thema Scham spielt eine große Rolle. Ihr habt das jetzt auch in der Entstehung quasi schon thematisiert. Überhaupt ist ja ein bisschen so die Frage, die sich das ganze Stück durchzieht. Wer bin ich? Bin ich das Ergebnis meiner Erziehung? Bin ich das Ergebnis meiner Entscheidungen? Wer spricht da in mir, wenn bestimmte Stimmen mich verurteilen oder mich beschämen oder so? Und das Ganze zeigt ihr, und das finde ich so großartig, eben in so einem sehr intimen Rahmen, mit jemandem, der in der Badewanne sitzt und auch real, also wirklich auf der Bühne, im Wasser sitzt, in der Badewanne und da nicht rauskommt und sich das schönredet und mal verzweifelt ist, aber sich es dann doch wieder schönredet und so weiter. Und das ist ja so ein Gleichnis, so eine Parabel, finde ich, ja, wie es wahrscheinlich bei den meisten Menschen irgendwo in ihrem Inneren aussieht, ne? Die vielen Stimmen, mit denen sie im Gespräch sind. Ich führe ja gerne Selbstgespräche, wenn ich keinen Podcast aufnehmen kann oder so. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ich wollte einfach beschreiben, dass ich das fantastisch umgesetzt fand. Und dieses Thema, was jeder kennt. Wer bin ich? Nacktheit, Scham. Wofür schäme ich mich? Wofür will ich leben? Stellt sich ja auch die Frage, willst du wirklich dein ganzes Leben lang nur in der Wanne hocken? So, also diese ganzen Fragenkomplexe, die kennen wir alle. Und ich finde, ihr habt da echt eine coole Brücke gebaut. Auch ein bisschen unbequem. So nach dem Gucken habe ich gedacht, ja, ach geil. Aber ich weiß gar nicht, ob ich darüber nachdenken will. Weil es doch sehr intim ist irgendwie. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Also hier gibt es keine Frage, sondern es ist ein Gesprächsangebot, weil ich irgendwie das so spannend fand, wie ihr das aufgegriffen und inszeniert habt. Was waren eure Gefühle, jetzt doch eine Frage, damit ihr auch was antworten könnt, was waren eure Gefühle zu dieser ganzen Thematik?
Ja, es ist so vielschichtig und ich fand es eigentlich ganz gut, dass du keine konkrete Frage gestellt hast, sondern nur Assoziationen, weil so ist dieses ganze Stück auch aufgebaut. Das legt sich ja irgendwie nicht genau fest und springt so von einem zum nächsten Punkt, lässt aber eigentlich auch gar keine Zeit, irgendwie mal zur Ruhe zu kommen und nachzudenken. Irgendwie dieses Spannungsverhältnis von dem Wassermann, der da irgendwie sich versteckt und versucht, vor äußeren Einflüssen irgendwie zu schützen in dieser Wannensituation, die ja auch, Roland hat es auch immer als so ein Ei beschrieben, was einen so als so Schutzhülle, und finde ich auch ein gutes Bild. Und gleichzeitig tobt da einfach ein Gedankenkampf, irgendwie ein emotionaler Kampf, der keine Ruhe zulässt. Und das ist ja auch so ein Zustand, den man kennt, dass man will so irgendwie zur Ruhe kommen, aber kommt überhaupt nicht zur Ruhe, weil die Gedanken rasen, weil die Sorgen rasen, die Fragen im Kopf keine Ruhe geben. Und was ich eigentlich ganz schön finde, ist dieser, was mich freut, wenn wie jetzt ihr oder auch Zuschauerinnen nach dem Stück diese Bandbreite an Interpretationen, die es da sieht, die freut mich, weil es so viele mögliche Interpretationen gibt. Und das war Teil des Prozesses, diese Introspektion, die war ganz klar Thema, und ich habe dann auch während dem Stück erst begriffen, dass es auch so um Depressionen, um depressive Zustände geht, und diese Wanne auch als so eine Metapher für die Depression gelesen werden kann oder gesehen werden kann, in die man versinkt, nicht mehr hochkommt, nicht mehr raus will. Und dieser Kampf irgendwie gegen die inneren Dämonen, um irgendwie rauszukommen. Ein Zuschauer hat es als Metapher, als Analogie auf Sucht verstanden.
Habe ich auch überlegt.
Das war für mich genauso wahr. Dann ist ein ganz klarer Fokus auf die elterliche Erziehung und die elterlichen Stimmen, aber die sich ja auch nicht nur auf die Eltern beschränkt, sondern die in der ganzen Gesellschaft und sozialen Strukturen sich wiederfinden, in Mythen, in Religion. Das ist ja diese ganzen Bezüge, die dann hergestellt werden. Das irgendwie jetzt auch elterliche Erziehung zu reduzieren, wäre falsch oder zumindest nicht richtig, weil es heißt ja auch an einer Stelle des Stücks, dass die Eltern im Prinzip auch Eltern haben, und die haben genauso in ihren Eltern gelitten. Und wenn wir Eltern werden, dann kommen wir auch in die Situation, und irgendwann werden unsere Kinder die Abrechnung machen, so in dem Sinne. Und und es ist auch ein starker Fokus, aber wie, wo man für sich den Schwerpunkt setzt in diesen Spielen oder im Schauen, diesen Interpretationsspielraum, den finde ich eigentlich, also der war für mich eine schöne Sache, dass man ja da verschiedene Dinge auch einfach sehen kann, den Gedanken angestoßen werden, vielleicht auch einfach diese Einsicht, nee, ich will da jetzt nicht drüber nachdenken, ist auch legitim, und nie, man hat nie in der Hand, wie Rezipientinnen ein Werk rezipieren. Es ist in dem Moment, wird es zum Werk auch der Zuschauerinnen, und das zu sehen, was sie da draus machen, das ist eine schöne, finde ich, so eine schöne Sache, ja.
Wie seid ihr mit den Leuten ins Gespräch gekommen anschließend? Also wann habt ihr das gehört, dass Leute über euer Stück zu euch über euer Stück gesprochen haben?
Das ist das Schöne an diesem kleinen Off-Theater, in dem wir gespielt haben, weil es einen sehr, sehr nahen Kontakt zum Publikum zulässt. Viele im Publikum oder viele Zuschauerinnen verweilen dann noch kurz, man redet, dann hat man natürlich Bekannte, Freunde im Publikum, Familie teilweise sogar, spricht dann, tauscht sich aus, dann kommen wieder Leute auf einen zu, die gar keinen Kontakt irgendwie, also keinen Kontakt in dem Sinne, keine direkte Verbindung über Freundschaften, über Bekanntkreise irgendwie zu dem Theater oder dem Stück hatten, und man kommt trotzdem ins Gespräch, weil ihr als Darstellerinnen, Roland, ne, wenn du fertig bist, dann gehst du hinter, bei dir ziehst dich nicht um, aber an, und dann geht man nach vorne, weil das der einzige Ausgang ist. Es gibt keinen Bühneneingang und Ausgang, sondern man muss durch den Zuschauerraum, man muss durchs Foyer, und da kommt man mit den Leuten ins Gespräch, in Kontakt.
Aber das ist auch, genau, ich finde auch, das ist total... total was Schönes, dann auch mit den Leuten zu reden, zu schauen. Es ist zwar dann viel, oft so bei einer Premiere auch, weil es sind viele Leute, es ist ein kleines Theater, aber trotzdem ist so, den kennt man und die kennt man, und da noch reden und dort noch anstoßen. Und aber es ist trotzdem total schön, eben so, wie ihr auch gesagt habt, was die Leute was die Leute so verbinden damit, was was denken Sie? Oder eben, es ist ja auch total in Ordnung, drüber zu lachen. Es gibt lustige Sachen in diesem Stück, wo man drüber lachen kann oder über den Wassermann auch oder so, oder was er gerade macht oder mit dem Doppel-D, dem, das du eh schon angesprochen hast, Jay, da kommt ja dann noch eine Person und wir sind dann plötzlich zu zweit. Also, aber dann eben zu hören, so diese, wo kommt die her? Manche haben das irgendwie im Internet gelesen, so, hat interessant geklungen, viele Freunde, Familie natürlich, viele vom Theater, und dass dann drüber gesprochen wird und drüber nachgedacht, oder eben Clemens und Ann-Kathrin, ich habe Freunde von Innsbruck da gehabt bei der Premiere und es war einfach schön, die waren so total emotional und waren so, es ist total cool ich habe gesagt, ich komme gleich, weil so viele Leute da waren, nee, nimm dir Zeit, wir brauchen jetzt eh mal, wir müssen jetzt eh das mal erstmal ein bisschen sacken lassen, so.
Ja.
Und das ist echt interessant, was, ja, so wie du auch gesagt hast, Gofi, man trocknet sich ab oder so und man interpretiert was rein vielleicht, eigentlich gar nicht so gedacht ist, und das sind jetzt so die interessanten Sachen dabei. So, es war ja auch, Philipp, wo du auf der Bühne warst, das hat das Publikum, wir haben das angesagt vorher, so dass Philipp einspringt wegen der ganzen Schauspielerin und so, und im Nachhinein, das hat überhaupt nicht gestört oder so. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn die Schauspielerin dort spielen hätte können. Aber es hat dann wieder zum Stück gepasst. Und die an dem Abend dort waren, die waren so, voll cool, das passt total. Und das hätte auch so gepasst.
War das die Rolle der Autorin auch? Also das hätte natürlich, nee, ne? Also das wäre ein zu schöner Zufall gewesen, ne?
Ja.
Leider nicht. Aber dann hattet ihr quasi in dem Augenblick zwei Autoren auf der Bühne. Oder AutorInnen.
Aber das ist ja auch interessant. Also alles, was dann auf der Bühne passiert, ist dann Teil der Inszenierung letztlich. Ne? Ist letztlich künstlerischer Ausdruck. Sei es nun, dass da irgendwas umstürzt oder jemand ersetzt werden muss oder du dir halt die Hände abtrocknest, weil es einfach für dein Wohlbefinden gut ist. Aber es wird alles dann dadurch, weil es auf der Bühne passiert, zum künstlerischen Ausdruck. Das ist ja ganz interessant. Und für mich als Zuschauer dann sozusagen ein Interpretationspotenzial. Also ich kann dann damit arbeiten. Ich kann das als Bild aufnehmen, weil es mir als Bild präsentiert wird, und kann damit arbeiten. Ne?
Ja, voll.
Roland, was hat deine Familie zu dem Stück gesagt?
Die waren, mein Bruder mit seiner Frau.
Grüße gehen an Clemens.
Ja, Grüße
genau.
Gehen
raus.
Clemens und Ann-Kathrin. Sehr schön, dass ihr da so fleißig dabei seid und Clemens so coole Musik geschrieben hat wieder. Die mögen sowieso, wenn ich auf der Bühne stehe, die finden aber das Stück total cool, was Philipp da auf die hingezaubert hat. Und die finden es total spannend. Meine Mutter und mein Vater, meine anderen, ich habe noch einen anderen Bruder, eine andere Schwester, denen habe ich das jetzt erst vor einer Woche zugeschickt, den Mitschnitt. Die haben das noch gar nicht gesehen oder inzwischen gesehen, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Meine Mama war schon ganz gespannt. Und mal schauen, was sie dann dazu sagt. Ja, genau.
Ich habe neulich auch mal wieder eine Kurzgeschichte an meine Newsletter-Empfänger geschickt, auch an meine Eltern. Da waren mal wieder so Szenen drin, so, weißt du? Achso, Philipp, du weißt es nicht, ich bin auch so christlich aufgewachsen wie der Roland, sehr, sehr ähnlich. Und das ist natürlich, wenn man sich künstlerisch so ein bisschen aus der Deckung wagt oder vielleicht auch mal ein bisschen, also ganz sanft den Rahmen sprengt, dann in Kreisen, die ein bisschen enger denken und enger leben, ist es natürlich immer auch gleich ein gewisser Affront, ne, den man da mal wieder provoziert. Und so richtig gewöhnen dran tun sie sich irgendwie auch nicht. Also ich habe schon öfter mal den Rahmen gesprengt, aber jedes Mal scheint es doch auch wieder eine echte Herausforderung zu sein, das damit irgendwie umzugehen. Ne? Roland, ich vermute, ist es bei dir ähnlich mit deinem Background so? Oder?
Ja, schwierig zu sagen. Gewisse Sachen, die ich so spiele auf der Bühne, sind für manche dann doch wieder so, sehen das ein bisschen kritisch, sagen wir mal, hat mal bei einem Kurzfilm so eine kleine Sexszene gehabt, da sieht man nicht viel, aber halt doch. Muss das dann sein oder so? Muss es im Theater immer um Sex gehen oder um Nacktheit oder so? Also sowas kommt dann schon mal daher, muss man ganz ehrlich gesagt sagen. Aber eigentlich passt es ganz gut und
okay.
Ich habe nicht wirklich Probleme. Damit muss ich auch sorgen, ja.
Philipp, war das für dich beim Schreiben irgendwie Thema, Material, mit dem du arbeiten wolltest? Oder hat dich das beim Schreiben letztlich nicht interessiert? Also zum Beispiel auch Rolands Background so, weil ihr das ja gemeinsam irgendwie auch erarbeitet habt.
Ja, doch, total. Also es hat voll reingespielt. Ja. Gespräche in dieser Hinsicht, da wir über Erziehung gesprochen haben, war auch diese christliche Erziehung natürlich voll da. Und ich bin katholisch von der Konfession, und auch wenn wir wirklich nicht gläubig waren oder ich bin und nicht religiös, aber als kulturell schlägt sich das ja auch total nieder. Und ich war auch 2-3 Jahre tatsächlich Ministrant nach der Kommunion, weil nicht direkt, aber weil man es halt noch ein Stück weit so gemacht hat. Mhm. Und dass ich in der Kirche nicht reden durfte als Kind und immer schön still sein, artig sein. Es war alles sehr, sehr moderat, sehr subtil, aber dann halt doch im Rückblick sehr deutlich. Und das war spannend, das auch so gegenüberzustellen. Also einerseits die katholische und das evangelikale, dann die verschiedenen Ausprägungen, wie streng religiös dann die Erziehung ist, wie die sich tatsächlich konkret in der familiären Erziehung wieder oder zeigt, oder wie es kulturell einfach so drinsteckt. Und deswegen, ja, hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt und war zumindest Inspirationsanlass. Und
Ja, ihr übersetzt das ja dann eher in so psychologische Archetypen, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ist nicht, ihr macht euch nicht also nicht um der Religionswillen Gedanken um der Religion, sondern es geht immer um diese inneren Stimmen, die mit einem abrechnen oder so.
Also es ist keine Auseinandersetzung mit Religion, sondern eben mit Erziehung. Weil zum Beispiel auch in griechischen Fabeln man diesen erzieherischen Moment findet, und dann eben auch in der Psychoanalyse, man findet immer in der ganzen patriarchalischen Gesellschaft diesen erzieherischen Moment, der Normen generiert und Normen festschreibt und festlegt, wie was zu sein hat und was, wie es nicht sein darf, wie man sich zu verhalten hat, was man denken darf, was man nicht denken darf. Ja. Und da ist die Religion ein sehr, sehr prominenter Vertreter, würde ich sagen, eben aber nicht der einzige. Und deswegen ist das Stück spielt Religion eine Rolle, aber nicht die zentrale, sondern die Erziehung.
Das war ja ein Moment im Stück, wo ich fast dann nicht mehr aufpassen konnte, wie das Stück weitergeht, weil ich über was nachdenken musste, weil dann das Stück auch über Scham geht und über die Notwendigkeit von Scham, also nämlich, dass Normen oder sowas wie Kultur überhaupt entstehen kann. Das habe ich noch nicht geträumt, das kommt auch bei euch ein Stück vor, oder?
Ja.
Und das hat mich, das ist eine schlichte Wahrheit, aber die war mir irgendwie so noch nicht richtig geläufig, und ich war so richtig so, ach, warte mal ganz kurz, das würde ja sogar einen Ansatz für ein positives Verständnis von Scham geben. Man könnte ja sogar sagen, eine gewisse Form von Scham ist eigentlich auch ganz begrüßenswert, denn die führt zu Formen und Strukturen, die wir uns eigentlich schon wünschen, wie zum Beispiel irgendwie eine kulturelle Verhaltensform, die dann irgendwie ein Zusammenleben ermöglichen oder sowas. Ne? Ich fand es total interessant. Also da war ich so kurz mal so, oh, warte mal ganz kurz, ich glaube, ich muss mal anhalten und nachdenken. Das fand ich super cool, ja. Also es ist kein Scham-Bashing, ne? Es wird, Scham wird thematisiert, sie wird auch problematisiert, aber es ist nicht so Scham-Bashing, lass uns alle schamlos werden, lass uns alle von der Scham befreien. Also darum geht's nicht.
Nee, wie so oft gibt es leider auch da keine einfache Lösung wahrscheinlich. Ja. Dass man jetzt einfach sagt, alle Scham ist schlecht irgendwie. Und es zeigt sich ja auch in dieser mittleren Szene, über die wir jetzt schon so viel gesprochen haben, diese Date-Szene, bei der ja aus der Wassermann aus Tollpatschigkeit nicht ein Date, sondern gleich zwei Dates vergisst, die dann zeitgleich kommen und er dann schnell so ein Doppeldate oder ein Dreier-Date draus bastelt und aber beide zu sich ins Badezimmer in eine unsägliche Situation einlädt. Und das ist diese unglaublich schamvolle Figur, die vor der Welt und der eigenen Scham kapituliert hat und sich da in der Wanne versteckt, hat gleichzeitig eine absolute Schamlosigkeit und lädt da Leute sich ins Badezimmer ein und bringt diese auch in eine unsägliche Situation und kriegt die ja dann auch, wenn die sich genauso als Geister zeigen, die ihn daheim suchen, kriegt er ja diese Schamlosigkeit auch um die Ohren gehauen und versucht sich gleichzeitig aber auch wieder zu wehren. Und das ist einfach, es ist, wie ich schon gesagt habe, es ist eine Aushandlung. Es ist auch die, ich könnte mir nicht anmaßen zu sagen, dass das Stück und ich erst recht nicht eine Antwort auf diese Frage irgendwo finden, sondern aber es ist eine Auseinandersetzung in diesem künstlerischen Spiel, Text, aber auch auf der Bühne dann, wie man mit dieser Schamfrage umgeht und wie man sie für sich persönlich, für sich in der Gemeinschaft und in der Gesellschaft dann in diesen weiteren Kreisen interpretieren will und sich damit auseinandersetzen will, wie man damit umgehen will, ja. Und eine Frage, eine Auseinandersetzung und keine Antwort in der Hinsicht.
Ja, genau. Ja, genau. Ich vermute auch dieses, und das zeigt euer Stück auch schön, dieses Thema ist so groß und auch so verschachtelt und intim, ne, und so, also so groß und so klein zugleich, könnte man vielleicht sagen, und so wirksam, und so nervig und so ja nicht abschüttelbar, dass es, glaube ich, zu dieser ganzen Thematik nie Antworten gibt, die du dann so, okay, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, so, und jetzt schreiben wir hier den Ratgeber und dann haben wir das Thema Scham mal geklärt, sondern ich vermute, dieses Thema ist immer, bleibt immer in der Auseinandersetzung nee, nicht stecken, sondern vielmehr gibt's ja wahrscheinlich nicht, weil du das nicht zu fassen, also nicht anders, nicht abschließend zu fassen kriegst, nehme ich mal an. Also ist ja kein Wunder, dass das quasi auf der dritten Seite der Bibel schon eine Rolle spielt. So, ja. Ja, ist einfach ein großes persönliches Thema.
Ja, voll. Und das war aber auch ganz interessant, weil das wir auch ganz viel verhandelt haben dann, Philipp und ich, so wie gehen wir damit um dann, also rein vom Umsetzen her dann auf die Bühne, eben mit dieser Scham, also es war für mich auch ein großes Thema, so diese Nacktheit und aber auch mit den anderen SchauspielerInnen, also wie geht man damit um, bin ich wirklich nackt? Bin ich nicht nackt? Wie das erste Mal dann so spielen? Also dieses Verhandeln dann, was passt für uns und was passt für Stück auch? Also auch mit dem Rauskommen danach. Wir haben ganz viel gesprochen über das, kommt er zum Schluss raus? Wie kommt er raus? Sieht man ihn nackt oder nicht? Ist es wichtig? Verbeugt er sich nackt? Also wir haben da ganz viel gesprochen, weil das halt einfach das Ende auch ist und somit schon sehr wichtig auch, wie beschließen wir das? Wir möchten nicht irgendwie, wir haben gesprochen dann, wir möchten nicht, okay, wir sind ein Theater, ein kleines Theater, ein kleines Off-Theater, wir können auch einen nackten Mann auf der Bühne haben oder Nacktheit so zeigen, um das geht es ja überhaupt nicht, sondern was passt zum Stück und wie kann man das, eben, dass man dass man mit dieser Scham auch nicht so schamvoll dann umgeht schlussendlich.
Ja.
Und dass man sagt, okay, jetzt kommt er kurz raus, ah, vielleicht sieht man was, vielleicht nicht, und bindet sich das Handtuch um und dann ist aber vorbei. So, gell? Mhm. Also diese ständige, man weiß eigentlich nicht, wenn man, also ich habe nicht gewusst, wenn wir jetzt den Wassermann, wo wir das gestartet haben, das Ganze, wo geht die Reise hin? Und das ist ja auch das Interessante wieder bei der Kunst, so was, was macht es mit uns, was macht es mit dem Zuschauer, mit der Zuschauerin schlussendlich? Mhm. In welchen Weg geht man? Und obwohl ich dazu sagen muss, Philipp ist ja, hat ja das Skript geschrieben und hat so viele Sachen schon drinnen gehabt eigentlich, von dem, was dann wirklich auf die Bühne kommt auch. Das finde ich ja immer genial, dass das dann so übertragen wird, dass du da so ein klares Bild hast, weißt du, was, wo du hin willst, gell? Und, und ein paar Sachen dazwischen werden dann ausgetauscht oder das Thema Selbstmord war ja auch so, das hat eine Schauspielerin eigentlich so eingebracht. Sollen wir über Selbstmord reden? Ja oder nein? Hm. Ist es gut, wenn wir das machen? Und dann wird es thematisiert. Nicht, dass wir so...
Genau.
Wir wollten es nicht freilassen, weil es ist ein Thema, das viele betrifft. Wir wollten jetzt auch nicht, bam, jetzt lass noch das Thema reinpacken und das. Aber ja, eben wie, es wird viel verhandelt dann und viel... Kann noch viel passieren dann. Gell? Und
es ist ja auch eine Verantwortung dem Stück gegenüber, natürlich auch dem Publikum gegenüber, sich selbst gegenüber, aber eben auch dem Werk gegenüber. Es muss ja einen ästhetischen oder einen künstlerischen Wert haben, was man da tut. Es kann ja nicht um reinen Effekt gehen oder so, oder? Es muss stimmig sein einfach. Und dann ist, das finde ich total nachvollziehbar, dass man dann eben wirklich über, auch über Details diskutiert, versucht wirklich die Einzelheiten im Blick zu behalten. Und gut, es mag auch Konzepte geben, wo man dann sagt, wenn irgendetwas zufällig passiert, dann wird das halt eben integriert, okay, alles klar, aber die Sache wirklich konkret im Blick zu haben, finde ich irgendwie auch sozusagen verantwortlich dem Stück gegenüber.
So. Ja. Ja, ich fand, also mag jemand was von euch dazu sagen erstmal?
Ja, gerne, weil ich finde es ein gutes und sehr, sehr wichtiges Stichwort, weil wir haben vorhin über diese Offenheit gesprochen, die das Stück hat und die jedes Werk auch irgendwie hat, aber gleichzeitig geht es ja auch immer um die Positionierung, die man einnimmt. Und ich persönlich denke, dass bei aller Offenheit man diese Positionierung nicht verlieren darf und muss irgendwie auch schauen, wie man sich positioniert, was man sagen möchte, was man schon allein im Mindesten, um jetzt in dieser ganzen Fülle an Interpretationsmöglichkeiten die für mich persönlich falschen Interpretationen auszuschließen. Also es gibt Interpretationsweisen, die möchte ich nicht, und da möchte ich, das ist das Mindestmaß, dass ich die irgendwie versuche auch auszuschließen. Mhm. Weil es jetzt keine soll trotz der Offenheit keine Projektionsfläche für alle möglichen Ideologien oder Weltvorstellungen sein und das im schlimmsten Fall vielleicht sogar gar noch als Argument irgendwie herangezogen werden kann. Ja. Das ist die eine Sache der Positionierung, und dann geht's, das finde ich einfach gerade einen aktuell spannenden Prozess, künstlerischen Prozess für mich. Was ist denn diese Positionierung, die man einnehmen kann? Was ist die ganz vorsichtig mal ausgedrückt, die Botschaft, die ich vermitteln will. Ich als Medienwissenschaftler kann das nur sehr schwer, so weil da ist ja medienwissenschaftlich immer das Medium die Botschaft. Aber als Künstler muss ich ja schon irgendwie sowas von eine Vision oder eine Botschaft und eine Positionierung haben. Und das finde ich was ganz, ganz Wichtiges, gerade in solchen politisch-gesellschaftlichen, turbulenten Zeiten wie jetzt, da irgendwie sich zu positionieren. Und ich bin da auch am Tasten und am Suchen. Und auch in diesem Stück war das so ein Aspekt, da trotz der Offenheit irgendwie so Positionen zu finden, auf die wir uns auch einigen können und festlegen können, um auch Aussagen zu treffen. Also es war auch da in der Hinsicht immer ein Balanceakt. Der nicht weiß, wie abschließend der gelungen ist, das ist ja dann.
Ich fand ihn sehr gelungen. Ich hatte so ein bisschen, also ich hatte ein bisschen das Gefühl, ihr bietet den Leuten ein paar Brillen an, durch die man das Stück interpretieren kann. Ne? Ich meine, man kann es einfach nur als eine absurde, groteske Aufführung von jemandem sehen, der in der Badewanne sitzt. Man kann es, wenn man es aber real denkt, dieser Typ sitzt dort und der ist da und der hat eine Geschichte, also wahrscheinlich jetzt eine Depression, ist bei seiner Schwester gelandet und kommt da nicht raus. Das wäre eine andere Interpretation. Ich habe zwischendrin sogar tatsächlich gedacht, das sind seine letzten Gedanken, während er sich gerade das Leben genommen hat. So, diese Brille hatte ich für 10 Minuten auf, ungefähr, und so weiter. Ne? Und dann gibt es eben, es könnte ein Traum sein, es könnte und so weiter. Und das fand ich sehr, 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 sehr schön. Also es ist nicht endlos, aber es ist interpretierfähig, aus welchem Blickwinkel du reinguckst. Also so wie du meinetwegen, wenn du in Prisma guckst, ne, dass du ja einen unterschiedlichen Aspekt wahrnimmst und dadurch sich auch die Geschichte verändert, wenn du das so anguckst. Aber ich hatte dann, und deswegen komme ich jetzt dazu, also ich hatte schon das Gefühl, wie du das gerade gesagt hast, Philipp, es ist jetzt auch nicht einfach nur ein Gedankenspiel, wo alles und nichts drin ist, sondern es ging euch um eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Themenfeldern Erziehung, wer bin ich, Scham, keine Ahnung, im übertragenen Sinne vielleicht, wie komme ich aus meiner eigenen Wanne raus und so weiter. Also so und da finde ich, gab es dann schon auch genug, wo man irgendwie so eine Positionierung spüren konnte, ohne jetzt angepredigt zu werden oder so. Also fand ich sehr, sehr gut. Also fand ich wirklich als Storytelling in so einem Rahmen, wo es ja einen absurden Rahmen gibt und nicht eine stringent erzählte Geschichte sozusagen. Also wo es nicht um den Plot als erstes geht, sondern um das, was die Charaktere, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich das ausdrücken soll. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also es ist jetzt keine plotgetriebene Geschichte, sondern eben sowas wie eine Fragen an das Leben, wo der Plot nur eine Art Rahmenhandlung ist, irgendwie.
Mhm. Ja, voll. Ich glaube, das war auch das, also so das, es ist ja eine frei erfundene Geschichte, schlussendlich, jetzt ist ja eine fiktive Geschichte, so diese ganze. Und es sind halt doch Fragen drinnen, die mich und Philipp so durchs Leben tragen oder was wir erfahren haben. Kommt, also es ist halt so eine Mischung, oder? Aus unterschiedlichen Bereichen. Und daraus ist dieser Wassermann entstanden und eben bietet gewisse Fragen. Er überlegt sich gewisse Sachen, was möchte er im Prinzip so und was möchte er nicht und warum ist er da, wo er ist. Und einen von meinen Lieblingssätzen, wie er auch sagt, ist so, weißt du, warum ich in der Wanne sitze oder so ähnlich, sagt der Wassermann. Und er sagt dann drauf, ich wollte nicht irgendwann bei meiner eigenen Beerdigung eintreffen und den Weg dorthin bereut haben. So. Und das finde ich total schön eigentlich. So. Und eben, er macht sich da Gedanken drüber, übers Leben. So, gell? Mhm. Und er möchte im Prinzip nicht irgendwann darstellen und sagen, so, was habe ich denn eigentlich in meinem Leben gemacht? Und wenn wir so über die Sachen nachdenken, wenn ich über mein Leben nachdenke, so, dann denke ich mir auch so, ich möchte schon das machen, was ich gut finde. Und irgendwie den Weg genießen so und die Sachen, keine Ahnung, jetzt mit Schauspiel, mit Freunde treffen und also ja, und da, das, ich glaube, das ist das auch, Jay, oder was du gemeint hast. So, es gibt gewisse Fragen und ich glaube, da wollte man schon sowas, ja, was beschäftigt uns im Leben und was macht es vielleicht mit den anderen, vielleicht haben die auch so eine Sachen, die sie beschäftigen oder Fragen zum Leben oder so, gell?
Jeden Montag verschicke ich das Goofy-Zine. Das ist mein kostenloser Newsletter. Für das Goofy-Zine kannst du dir entweder ganz wenig Zeit oder ganz viel Zeit nehmen, so wie das halt gerade für dich passt. Auf jeden Fall soll dir jede Ausgabe was Gutes für die Woche mitgeben. Es beginnt immer mit einem ganz persönlichen Editorial von mir. Da erzähle ich kurz, wie es mir geht, worüber ich nachdenke. Und dann gibt es Bilder, Texte, Podcast-Folgen, Kurzgeschichten, entweder von mir oder von Freundinnen von mir. Ich schreibe für jede Ausgabe eine brandneue Kurzgeschichte. Also wenn dich das interessiert, vielleicht hast du da Bock drauf und bist ein bisschen neugierig, dann geh doch einfach mal zu kubensrben.de, klicke auf Goofyzine und dann folgst du dem Link, der führt dich nämlich zur Anmeldung. Und dann bekommst du schon am nächsten Montag die nächste Ausgabe in dein E-Mail-Fach. Und wenn du vorher schon mal eine Ausgabe lesen möchtest, dann findest du die da auch unter diesem Link. Da kannst du schon mal reingucken und schauen, was dich erwartet.
Ja, das könnte uns vielleicht abschließend so nochmal zur Form, also Theater als Form bringen. Weil das fand ich ganz interessant. Du hast vorhin gesagt, Jay, also ich habe mir das angeguckt und fand ich auch super. Aber da wurden Fragen gestellt, die wurden zunehmend unangenehm. Und hinterher wusste ich ehrlich gesagt nicht, ob ich überhaupt Bock da habe, darüber nachzudenken. Und es ist eben keine Fernsehserie, die man sich anschaut, von der man sich unterhalten lässt oder so, sondern so ein Stück ist eine richtige Konfrontation mit Gedanken, mit Fragen, die man möglicherweise vorher noch nicht hat oder sie gehabt hat, aber sich die den so bisher noch gar nicht gestellt hat oder stellen wollte. Das ist eben, oder du hast eben gesagt, Jay, es ist nicht plotgetrieben, es ist natürlich irgendeine Form von Geschichte, weil es treten Leute auf und es treten Leute ab und so. Es ist eine Handlung, die man beschreiben könnte. Aber das ist, steht nicht im Zentrum. Im Zentrum stehen eigentlich, oh, man könnte fast sagen, philosophische Fragen oder Lebensfragen oder so, oder? Und da ist das Theater ist da eine Form, die wirklich nochmal so ein bisschen ganz anders gelagert ist, als jetzt einfach so eine rein narrative Form wie ein Roman oder wie ein Film oder eine Fernsehserie oder so. Wie empfindet ihr beiden Theaterleute das eigentlich? So ist es. Warum neigt ihr dazu, diese Form zu nutzen? Warum gefällt ihr euch so gut, dass ihr damit arbeitet?
Ja. Warum gefällt mir das so gut? Ich glaube, bei mir geht es ganz viel, Sachen auszuprobieren, sein zu dürfen, so alles. Theater darf alles im Prinzip so. Und das ist irgendwie schön. Das finde ich gut. Das ist, da kann man sich ausprobieren. Da kann ich gewisse Sachen ausprobieren, in unterschiedliche Rollen reinschlüpfen, obwohl ich das ja immer ich selber trotzdem bin, aber und auch ganz viel von mir selber kommt und ja, und ich muss sagen, diese Gefühle ausleben, unterschiedliche Gefühle wahrnehmen, eben wenn wir vorher über Scham gesprochen haben oder so, gewisse Gefühle, sind die negativ, sind sie positiv, kann man sie überhaupt bewerten, was machen sie mit einem, wie verhandelt die Figur diese Gefühle, wie geht sie mit Leben prinzipiell um, was für Lebensformen gibt es. Also das sind, es ist halt so ein unendliches Spektrum, was das aufmacht. Und das finde ich total spannend. Und jetzt mehr und mehr im Prinzip so dieses, früher war es immer mehr das, okay, selber spielen, was möchte ich für Rollen spielen, aber jetzt mit dem Wassermann im Prinzip, wo ich auch Ideen habe geben dürfen und so das, die Zusammenarbeit dann mit Philipp, dann auch künstlerisch mehr zu schauen, was kann man denn von ja, wenn man von einem Maler spricht, also mit der, das steht vor der weißen Leinwand und da ist davor nichts da und dann entwickelt sich was und man weiß noch nicht so, wo geht die Reise hin und was kommt schlussendlich raus und oder wird es überhaupt was oder kommt es dann an, also diese Sachen, also das ist ganz viel spannend. Und dann natürlich dieses diese Live-Performance. Also du stehst halt auf der Bühne und jedes Mal frage ich mich wieder, warum mache ich denn das eigentlich? Weil man einfach nicht weiß, wie das ankommt. Also diese Aufnahme, die ihr gesehen habt, das war auch Hauptprobe 2, hast du gesagt, Philipp, ich habe davor gedacht, Generalprobe war das. Da haben wir überhaupt noch keine Ahnung gehabt, du kommt es an überhaupt bei den Leuten, kommen Lacher, lachen die Leute oder haben wir überhaupt noch nicht gewusst und es entwickelt sich so und das ist auch das Spannende, so wie kann ich diese Sachen, die wir über Monate so Philipp geschrieben hat, ich dann Text gelernt, SchauspielerInnen, dass wir die Leute zusammengetrommelt haben, das ist ja so ein Gemeinschaftsarbeit, ja, im Prinzip. Und Und das Gesamt, ja, das, dieses Zusammenspiel mit diesen Leuten, die Bock haben, dann was zu machen, die was auf die Bühne bringen, die im Prinzip auch nicht bezahlt bekommen dafür, außer ein bisschen Taschengeld, das halt von den Einnahmen da übrig bleibt. Das finde ich total schön. So, und ja, ich glaube, da war jetzt ein bisschen was dabei.
Theater ist quasi unmittelbarer als meinetwegen Schauspielerei im Fernsehen oder im Film. Ne? Du hast einen unmittelbareren Respond sozusagen. Mhm. Ist wahrscheinlich noch schwieriger, damit Geld zu verdienen.
Ja, aber ich würde auch sagen, es ist so der Kontakt und die Resonanz, die das Theater und Theaterspielen, die Theateraufführung so einzigartig machen. Und es beginnt mit dem Probenprozess, weil man ganz anders in Kontakt treten kann mit den ich als Regisseur, mit den Schauspielerinnen, als wenn man noch eine Kamera hat und für die irgendwo das inszenieren muss. Und die Resonanz, die dann auf meine Anweisungen oder Vorschläge oder Fragen, wie das passiert, das ist ein sehr, sehr spannender wechselseitiger Prozess, der sich dann irgendwann überträgt auf die Aufführung vor Publikum. Und da hat man auch eben Kontakt und Resonanz, weil man als Schauspielerin mit dem Publikum in Kontakt treten muss. Man bekommt die Resonanz, das verändert das ganze Spielen. Total. Das verändert ja. das Gefühl. Und dann hat man natürlich auch irgendwie ganz andere Voraussetzungen bei einem Theaterpublikum, die eine ganz andere Hürde genommen haben und eine ganz andere Entscheidung getroffen haben, um sich dieses Stück anzuschauen. Das ist was anderes, als wenn ich einfach mal irgendwie mir eine Serie anschaue. Ja. Ist ein ganz anderes Commitment.
Stimmt.
Dass ich dieser Aufführung entgegenbringe. Ob ich jetzt weiß, was ich mir damit einkaufe oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber es ist schon mal ein ganz anderes Commitment gegenüber dieser Aufführung, und dann kann ich auch ganz andere Dinge verhandeln. Und auch da ein Stück weit mehr herausfordern und dann in diesen Kontakt- und Resonanz Prozess und in diese Wechselseitigkeit eintreten und gucken, was passiert. Und das setzt sich ja dann auch fort nach der Aufführung, wenn gerade in so einem, da haben wir vorhin drüber gesprochen, wenn man dann nochmal nach der Aufführung auch in Kontakt mit dem Publikum treten kann und wieder Resonanz erfährt. Und das ist dann auch wiederum das, warum man das macht, ja, dass diese Kontakt und Resonanz.
Ist ja manchmal auch, ne, ich kenne das halt eher vom Kabarett oder so, ne? Also jetzt nicht, ich war nie ein Bühnenschauspieler, aber eben Kabarettist, Comedian. Manchmal ist es ja auch so, dass wenn du einen Satz so oder so sagst, dass du merkst, da passiert im Raum etwas anderes. Ne? Also du kannst einen Satz mit Pathos sagen und plötzlich kommt so was Erhabenes in den Raum, sage ich jetzt mal, wenn es gut gemacht ist, oder du kannst ihn dahin nuscheln und dann passiert was anderes. Also ich finde so die Erfahrung als auf der Bühne stehender ist schon unfassbar, was kleine Nuancen im Publikum machen. Also, ne, ich weiß, geht dir bestimmt auch so, Roland. Also so das Gefühl für das Publikum ist auf der Bühne ja einfach da. Selbst wenn du es nicht siehst, ne? Also du spürst es, du spürst den Raum. So, also das finde ich, obwohl ich kein Theatertyp bin an sich, also ich bin tatsächlich eher ein Kino, eher ein Film Nerd. Aber das finde ich an Bühne und Schauspielerei in jedweder Form schon super faszinierend. Also was das mit dir macht, mit dem Publikum und so weiter. Also was das kann, also was Schauspielerei kann, ist schon irre.
Ja, voll. Nee, total. Also das denke ich auch so. Es ist total spannend, und wie sich was entwickelt eben auch. So das, wo man dann merkt, die Leute lachen da oder gehen da mit oder sind da ganz still oder man bekommt es mit. Also das Publikum ist ja wie ein weiterer Mitspieler eigentlich, den wir ja auch brauchen. Also ohne dem, ist das ja auch nichts. Also diese Resonanz, schlussendlich will man ja haben, so was macht es mit den Leuten und wo geht die Reise hin? Und ja, und das ist voll spannend. Total, total.
Ja. Ich hätte noch eine Frage, wenn ich die noch stellen darf. Philipp, du bringst am Ende oder gegen Ende die Autorin des Stückes auf die Bühne. Also ihr spielt dann damit, dass wir gerade 1:10 jemanden in der Badewanne im Theater haben sitzen sehen. Also plötzlich sind wir in einer Inszenierung und ihr macht das kenntlich dadurch, dass die Autorin auf die Bühne kommt und die sich dann über dieses Stück unterhalten. War das eher ein Vehikel, um aus dem Stück rauszukommen? oder war das quasi, oder wolltest du, also was wolltest, wo wolltest du mit dieser Brechung hin? Ne? Ich dachte, es kann beides drinne sein, ne? So als Plot-Vehikel, um das Ding abschließen zu können, so. Oder eben, keine Ahnung, ist das ein Kommentar über dich als Autorin oder so? Das hat mich interessiert. Weil normalerweise bringt man ja nicht den Autor auf die Bühne. Und ja, wir wissen, es ist nur eine Rolle. Und trotzdem ist es ja eine Rolle mit Funktion. Also,
ja, absolut. Weil da würde ich direkt auch die Figur oder das Stück zitieren, weil der Wassermann den Autor, die Autorin fragt, was willst du eigentlich mit dem Ganzen sagen? Und sie antwortet, ja, ich will gar nichts damit sagen. Ich habe genauso wenig Ahnung wie du. Und der Hintergrund war, dieses ganze Stück ist aus einem Gespräch, das ich mit Roland oder Gesprächen, die ich mit Roland geführt habe, hervorgegangen. Und wir sind dann mehr und mehr in unsere Rollen auch gegangen, also unsere Funktionen, Aufgaben innerhalb dieser Produktion. Und dann wurde er mehr und mehr Schauspieler und ich mehr und mehr Autor und dann aber auch Regisseur. Und dann war das einfach über diese Überlegung, wer besucht denn den Wassermann da in seiner Wanne? Und irgendwo lag der Autor, ich als Autor irgendwie naheliegend. Und auch da war das dann aber wieder ein Prozess. Wir sind sehr, sehr früh mit einer sehr, sehr frühen Fassung in die Proben eingestiegen. Also dieses ganze Stück ist ja, hat eine gewisse Rohheit auch behalten, die ich aber auch mag inzwischen, weil das Stück hat keine Überarbeitungsschleifen erfahren, keinen dramaturgischen Feinschliff, was ich teilweise schade fand, aber teilweise irgendwie auch gerade spannend an dem Prozess, weil es darum ging, möglichst zügig dann auch in den Probenprozess zu übergehen. Und gerade diese Autorenszene war am unfertigsten. Das war eine reine Assoziationskette. Das sind teilweise auch Dinge, die ich in den ersten beiden Szenen nicht verhandeln konnte, übergeschwappt. Das war auch so wie so ein kleines gedankliches Überlaufbecken und völlig unstrukturiert. Und dann haben wir eben zu proben begonnen mit Katrin Reindl, mit der Schauspielerin, die auch im vorherigen Stück mitgespielt hatte. Also mit Roland und Kathi hat mich dann auch schon eine längere Zusammenarbeit verbunden. Und wir haben sie dann auch dazugeholt in diesen Prozess. Und plötzlich wurde aus diesem Zweiergespräch, das Roland und ich geführt haben, ein Dreiergespräch. Und das hat die Szene nochmal sehr, sehr stark verändert. Und dieser letzte Geist tritt sehr, sehr klar zu Beginn als Autor auf und verliert sich dann aber mehr und mehr selbst. Und es wird diese Klarheit von Autor und Figur wird in Frage gestellt und es zeigt sich letztlich am Ende der Szene, wie die vorherigen Geister davor, die selbst nicht genau wissen, was sie jetzt eigentlich wollen oder und auch vom Wassermann wollen, und am Ende sitzt der Wassermann mit seinen Geistern innen oder um die Wanne herum, und das ist diese Frage Versöhnung oder nicht. Hm. Versöhnung mit sich selbst, Versöhnung mit den eigenen Geistern, Versöhnung mit den Eltern, Versöhnung mit der Erziehung, Versöhnung oder nicht. Und da ist diese Autorfigur eine von vielen. Und für mich war es halt spannend, weil der Autor ist ja der Autor, der große Erzieher. Weil als Autor gebe ich ja den ganzen Figuren ja vor, was sie zu sagen haben und wie sie sich zu verhalten haben, was sie gebe vor den Schauspielerinnen, was sie zu fühlen haben, was sie zu spielen haben, also ob sie sich denn nun dagegen entscheiden oder nicht, aber es ist auch wieder diese Erziehungsrelation. Eine Figur gibt vor und die anderen müssen folgen oder müssen sich fragen, ob sie folgen wollen oder nicht. Und dieser Moment der Selbstreflexion, also meine eigene Funktion und Rolle zu reflektieren in einem Stück, das die ganze Zeit darüber reflektiert, was Erziehung eigentlich macht, das war notwendig in gewisser Weise. Das nicht, da das war der Versuch, den blinden Fleck des Stücks irgendwie zu beleuchten. Von einem Autor, der da sitzt und die ganze Zeit sich über Erziehung auslässt. Und aber damit eigentlich auch alle anderen erziehen will.
Genau.
Und ganz, ganz kurz noch dazu, ich glaube, das hat man auf der Aufnahme nicht so gesehen. Der Autor, beziehungsweise die Autorin, die Schauspielerin, die war die ganze Zeit auf der Bühne. Also die war jetzt ganz rechts. Da hat man immer nur einen Fuß gesehen. Also nur als kleiner nebenher. Also der Autor war schon immer dabei. Und
ich habe das...
Das Buch war unsere Soufflöse gleichzeitig auch, falls wir sie gebraucht hätten. Und hat mir immer nur den Fuß gesehen und kommt dann rein quasi.
Ich hab das kapiert, weil ich die Bühne kenne, weil ich da mit Marco oft auch gespielt habe. Und dann wusste ich, stimmt, da war so ein Alkoven irgendwie, so eine wo sie plötzlich voll, okay, da, die war die ganze Zeit da.
Genau. Sehr schön, super.
Ja, stark. Wir haben längst nicht alles gehoben, was man hätte heben können aus dem Wassermann. Also der bietet wahnsinnig viel Reflexionspotenzial. Übrigens, diese Begegnung mit dem Autor war für mich eine ganz berührende Szene. Da gab es irgendwann die Stelle, ich weiß natürlich die nicht mehr irgendwie dem Wortlaut nach oder so, aber da hat der Autor dem Wassermann erklärt, dass der Wassermann nicht einfach nur machen muss, was der Autor sagt, sondern der Autor ist genauso abhängig vom Wassermann. Und das ist da auch da so eine Interdependenz, könnte man vielleicht sagen, gibt so ein Miteinander. Ich fand das total berührend, die Stelle, weil das für mich auch gegen so einen Determinismus gesprochen hat. Also irgendwie, der Mensch ist schon, auch wenn er Teil eines solchen Stückes ist, immer noch in der Lage, sein Schicksal selbst auch mit zu formen. Und eine gewisse Autorität oder so eine gewisse Verantwortlichkeit für sein eigenes Schicksal anzunehmen. Und ich fand das gerade irgendwie cool, muss ich sagen. Das hat mich sehr, sehr stark angesprochen. Genau. Eine von mehreren Stellen, wo ich kurz mal schlucken musste und gedacht habe, oh, da würde ich gerne noch weiter drüber nachdenken. Also echt schön, ja.
Ja, und in dem Sinne wollen wir das natürlich auch gerne weiterempfehlen.
Genau, also, wie geht's doch mal weiter?
Genau, wie oft spielt ihr das noch? Wird er, und wo kann man es sehen? Ich weiß, am Anfang habt ihr es schon mal kurz erwähnt, aber vielleicht jetzt, wo die Leute hoffentlich ein bisschen heiß geworden sind und jetzt inzwischen auch losgesprungen sind, um sich ein Kuli zu holen, um sich's aufzuschreiben.
Ja, wir spielen es jetzt noch zweimal. Ja. Und zwar das Theater heißt Theater im Kino. Theater im Kino, ist in der Riegerstraße, online gibt es Tickets zu kaufen, Der Wassermann heißt das Stück und genau.
Und wann spielt ihr das?
7. und 8. Dezember, das ist ein Samstag und Sonntag, genau, und dann war es das vorerst mal mit dem Planschen und wir haben uns noch beworben oder Philipp hat sich beworben noch, aber da müssen wir noch schauen, ob das zustande kommt, dann für nächstes Jahr, dass es nochmal eine Spielzeit gibt. Aber,
Und habt ihr vor, noch weitere Projekte in Angriff zu nehmen gemeinsam? Oder wisst ihr das noch nicht so genau?
Doch, auf jeden Fall. Die Zusammenarbeit wird definitiv weitergehen und sind erste Überlegungen. Auch wir müssen jetzt mal so ein bisschen schauen, wie wir uns aus unserer Co-Abhängigkeit befreien wollen oder die weiter bedienen, und es wird irgendwas wie immer dazwischen sein. Und ja. sind schon ja, einige Dinge neu angelaufen, und gucken mal.
Schaut euch mal den Film Adaption an, oder Adaptation von Charlie Kaufman.
Da, Nicolas Cage, oder?
Ja, genau, mit Nicolas Cage. Den habe ich ja am Anfang kurz erwähnt. Da geht es irgendwie darum, um euer Stück geht es da irgendwie drum, aber auch irgendwie darum, sich irgendwie aus seiner Rolle herauszuarbeiten, und man kommt aber nicht raus. Und so, es hat mich irgendwie sehr, sehr erinnert an diesen schönen
Film. Geht es doch auch um ihn und seinen Bruder?
Genau, genau.
Und er hat doch für das Drehbuch auch seinen Bruder erfunden,
ja, genau.
Dem er dann das Drehbuch geschrieben hat. Ja.
Genau. Genau, so, also es ist, passt irgendwie ganz gut zu euch.
Ja. 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 Cool. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war ein tolles Gespräch.
Ja, ja, danke. Danke nochmal.
Es war ein fantastisches Gespräch. Vielen Dank für eure
Offenheit. Vielen Dank.
Und ja, und dass ihr uns da, und ich finde, selbst wenn man das Stück jetzt nicht gesehen hat, hat man, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung von dem, was da auf einen zukommt. Und ihr habt uns da ein bisschen in eure Karten gucken lassen. Das ist echt toll. Vielen Dank.
Ja, schön. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Danke für das Gespräch.
Wir haben ein Abschlussritual. Das könnt ihr mitmachen, wenn ihr wollt. Roland kennt es schon längst. Du kennst es noch nicht, Philipp. Wir haben uns das von Game of Thrones geklaut. Einer von uns sagt, was sagen wir dem Tod? Und die anderen sagen, nicht heute. Wir versuchen uns immer noch dran zu halten.
Darf ich kurz noch sagen, der Wassermann hatte so eine ähnliche Szene, gell? Ja, sagt ja auch irgendwann nochmal, der Geist geht, und dann sagt der Wassermann, ruft so zurück, sagt, ich komme nicht raus, heute kein Grabstein für mich. Kommt dem Wassermann auch vor. Finde ich ganz ähnlich zu eurem schönen Ritual, das ich sehr liebe.
Ja, sehr geil.
Tja, liebe Freunde, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Nicht heute.
Okay, liebe Zuhörerinnen, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns, wir hören uns das letzte Mal für dieses Jahr in 2 Wochen wieder mit einer Geburtstagsfolge für mich, weil ich an dem nämlichen Tag nämlich Geburtstag haben werde.
Wir feiern den berühmten Gottfried Müller.
Ja, mit den schönsten Todesarten aus Filmtoden, die wir so kennen. Genau,
genau.
Könnt ihr euch drauf freuen.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.